Schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Hab mich gefreut, heute Morgen hier zur Kirche fahren zu können. Diesmal nicht mit dem Auto, mit dem Fahrrad, ganz entspannt. Nicht jeder kann mit dem Fahrrad fahren. Manche fahren mit dem Bus, mal zur Arbeit, mal jemanden besuchen, einkaufen. Manchmal tätigt man auch eine Reise mit dem Bus. Kann ich mal sehen, wer fährt regelmäßig oder gelegentlich mit dem Bus? Ich gehöre dazu. Das sind ein paar. Ihr Jüngeren, fahrt ihr nicht auf Ausflüge mit dem Bus? Manchmal, ne? Wer sitzt im Bus am liebsten hinten? Das ist interessant. Ich hatte mich vorhin schon geoutet bei den Konfirmanden, dass ich Lehrer bin und war neulich auf Ausflug gewesen. Ich habe kein Problem, die letzte Reihe zu besetzen. Also die ist immer sofort von alleine besetzt, denn hinten sitzen die Coolen. Und wer will nicht dazugehören? In die erste Reihe. Wenn man sich heute Morgen die erste Reihe hier anschaut, die haben ein anderes Image. Da sitze ich alleine. Ja, die erste Reihe gilt bei vielen irgendwie als gefährlich, auch wenn in der Schule der Klassenraum besetzt wird und ich sage, ihr könnt euch setzen, wie ihr wollt. Die Schülerinnen und Schüler besetzen sofort die hintersten Plätze. Dabei ist das total dumm. Denn wenn man eine Arbeit schreibt und als Lehrer ein bisschen nur aufpasst, wer abschreibt, schaut man immer in die letzte Reihe. Und da sitzen meistens die abschreiben wollen und die, die es können, die sitzen meistens in der ersten Reihe. Deshalb hat die erste Reihe schon Vorteile. Allerdings, hinten in der letzten Reihe habe ich einen ganz anderen Abstand. Ich werde in Ruhe gelassen. In der ersten Reihe ist das nicht immer so. Mit meinem Junior zusammen waren wir an der Ronneburg bei so Ritterfestspielen und da haben welche so einen Schwertkampf aufgeführt und ich habe zu ihm gesagt, komm, wir setzen uns gleich ganz vorne hin. Können wir besser sehen. Wenige Minuten später hatte ich ein Schwert in der Hand und durfte in der Luft einen fliegenden Apfel zerhacken. Ist mir glücklicherweise gelungen. Ja, die erste Reihe bezieht ein, die letzte Reihe, da hat man seinen Abstand. Also wenn man sich freiwillig aussuchen kann, wenn man jetzt in ein Theater geht, in irgendeine Veranstaltung geht, dann sind die teuren Plätze nicht die hinten. Die sind ganz vorne. Da kriegt man was mit, da erlebt man was. In der heutigen Predigt wird es um jemanden gehen, der wollte dabei sein, der wollte nichts erleben. Also er hat was erlebt, aber wollte er gar nicht. Hinterher war es nicht schlimm, also hat er sich gefreut. Aber der hat die hintere Reihe aufgesucht und nicht die vordere Reihe. Ich lese den Predigttext aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Ganz bekannte Geschichte. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Es gibt eine interessante Gruppenübung, die ich in der Schule auch schon gemacht habe. Da fragt man, wer freiwillig nach draußen gehen will, um an dieser Übung teilzunehmen. Es gibt immer ein paar Freiwillige und die wissen noch nicht, was sie erwartet. Drinnen wird eine große Gruppe gebildet mit vielen Schülern und diese Schüler bekommen den Auftrag, wenn der jetzt reinkommt, beachtet ihr die Person bitte nicht. Ihr stellt euch hin, ihr lasst sie nicht in euren Kreis rein, ihr beachtet nicht, ihr redet nicht, ihr schaut die Person nicht an. Und dann kommt derjenige nach drinnen, muss man schon überlegen, mit wem man das machen kann, und versucht jetzt, hat die Aufgabe, schau, stell dich einfach zum Kreis dazu. Das ist wichtig für dich. Schau, dass du dazugehörst. Und dann macht diese Person die Erfahrung, nein, ich gehöre gar nicht dazu. Das arbeitet man dann später auf im Unterricht und bespricht, wie man sich gefühlt hat, was man so machen kann, wie man auch auf andere zugehen kann. Und ich hatte immer das Bild von Zachäus, dass er derjenige ist, der vor der Tür sein musste und dann reingehen sollte und sagen sollte, bitte, bitte, lass mich dazugehören. Das hatte ich ganz, ganz lange. Und wenn Sie das Bild auch haben von Zachäus als dem Außenseiter, der Kleine, der nicht mitmachen darf, dann bitte ich Sie wenigstens für die nächsten Minuten, dieses Bild mal ganz sein zu lassen und mit mir auf eine andere Entdeckungsreise zu gehen, bezogen auf die Person Zachäus. Denn Zachäus war einflussreich und er war wohlhabend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der einflussreich und wohlhabend ist, hinten in der letzten Reihe steht und sagt, bitte, spielt jemand mit mir. Sondern der hat seine Leute. Entweder hätte er gesagt, hey, falls du mich nicht kennst, ich bin Zachäus, falls du nicht zu viel Stress haben willst mit Steuern, lässt du mich mal kurz durch. Ich gehe nur in die erste Reihe. Ich will Jesus live erleben. Das hätte er machen können. Oder er hätte zu ein paar Jungs gesagt, hier, kriegt ihr ein paar Euro in die Hand. Sorgt bitte dafür, dass ich einen Platz in der ersten Reihe bekomme. Dann hätten die das gemacht. Was im Bibeltext gesagt wird, ist, dass Zachäus zu klein war, um aus der letzten Reihe über alle drüber zu gucken. Das heißt, er wollte gar nicht in die erste Reihe. Der wollte seinen Abstand haben, der wollte dabei sein, der wollte miterleben, aber bitte nicht persönlich, nur so als Beobachter. Und da das nicht geklappt hat mit der letzten Reihe so am Straßenrand, weil er dafür halt ein paar Zentimeter zu klein war, hat er sich gesagt, na, ist kein Problem, gehe ich ein bisschen weiter, da hinten sind Tribünen aufgebaut, da gehe ich hin. Also, wir kennen das ja von Veranstaltungen, am Straßenrand sind dann so Tribünen, also die gab es damals noch nicht so, aber da gab es Maulbeerbäume und das war die Tribüne der damaligen Zeit. Und dann ist er da hingegangen, hat gesagt, okay, dann gehe ich eben auf den Tribünenplatz. Da habe ich auch meinen Abstand zu diesem Jesus. Und es ist interessant, wenn wir uns mit Jesus auseinandersetzen, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, wie viele Menschen darauf achten, dass sie auch genügend Abstand haben. Also ich mache es in der Schule, wenn ich Religionsunterricht erteile in der ersten Stunde, dann frage ich die Leute immer, wie sie so frömmigkeitstechnisch aufgestellt sind. Das heißt, ich habe 4 Ecken im Raum, in einer stehe ich und dann sage ich den Satz, ich glaube an Gott. Und dann gibt es eine Ecke, die sagt, ja. Dann gibt es eine Ecke, da stellt man sich hin, wenn man sagt, nein, glaube ich nicht. Und dann gibt es eine Ecke, da stellen sich alle hin, die glauben, dass es doch irgendwie eine höhere Macht gibt. Es ist hochinteressant, welche Ecke gut besetzt ist. Also ein paar wenige sind in der Ich-glaube-an-Gott-Ecke. Einige sind immer, auch im Religionsunterricht, in der Ecke Ich-glaube-nicht, dass es Gott gibt. Und der größte Teil trifft sich in der Ecke Ich-glaube, dass es da irgendwie eine höhere Macht gibt. Und da sage ich, toll, ein erster Schritt. Was unternehmt ihr, um diese höhere Macht besser kennenzulernen? Und dann sind die Schüler in der Regel sprachlos und schauen mich an. Sag ich, was soll ich unternehmen? Da sage ich, ja, stell dir mal vor, hier ist ein Umschlag und da ist ein ausgefüllter Lottoschein drin. Und jetzt werden die Lottozahlen gezogen. Würdest du den Umschlag aufmachen und reinschauen? Würdest du herausfinden wollen, ob du den Hauptgewinn hast? Und es ist eigentlich logisch, dass ich es herausfinden möchte. Und wenn es da eine höhere Macht gibt, was unternimmst du, um diese höhere Macht kennenzulernen? Denn es könnte ja sein, dass diese höhere Macht von großer Bedeutung für dein Leben sein kann. Ja, und dann gucken die. Jesus auf Abstand. Irgendwie möchte ich ihn in meinem Programm drin haben als höhere Macht, aber nicht so persönlich als Gegenüber. Es gibt andere, die sehr spirituell aufgeschlossen sind. Und mal dieses und jenes testen und mitnehmen. Und da ist oft die Rede von Gott. Und die Leute stehen auch in der Ecke. Ich glaube an Gott. Und dann kommt Jesus. Aber mit diesem Jesus können die nichts anfangen. Gott ja, Jesus nein. Das Persönliche auf Abstand halten. Es gibt andere Möglichkeiten, wenn ich mich mit der Bibel auseinandersetze. Ich habe Theologie studiert eine Zeit lang. Und da gibt es die Möglichkeit, die Bibel zu lesen, ohne zu schauen, was hat es mit mir zu tun. Dann überlege ich, welcher Halbsatz könnte wohl von welcher Theologengruppe in welchem Jahrhundert geschrieben worden sein. Und ich fange an zu theologisieren und zu theoretisieren und ich schiebe es damit von mir weg, denn es handelt sich ja hier um eine intellektuelle Herausforderung und nicht um etwas, was mit meinem Leben zu tun hat. Es gibt auch Leute, ich hatte mal einen Schüler, der stand dann so da, auf einer Klassenfahrt war das und sagte, ja, Herr Lotz, die Bibel ist eh voller Widersprüche. Da sage ich, das ist doch gut. Sag mir einen und wir reden drüber. Ja, Herr Lotz, das weiß man doch. Der hatte Fernsehen geschaut und im Fernsehen wird das manchmal gesagt. Da sage ich, ja, sag mir einen Punkt, dann können wir drüber reden, dran arbeiten, schauen, wie ist das zu verstehen. Hast du schon mal Bibel gelesen? Und da sagt er, nein, aber man weiß das doch. Da sage ich, nein, dann lies mal. Mit Schutzbehauptungen wegschieben, ist eh alles so schwierig, so fern, man kann es eh nicht so verstehen, wie auch immer. Oder aber, ich höre die Botschaft der Bibel. Ich komme in den Gottesdienst, höre die Predigten und ich hatte es vor vielen Jahren, dass mal jemand zu mir sagte, eine sehr schöne Predigt. Also wenn der so und so das gehört hätte, das wäre so wichtig für den gewesen, dann hätte der sich mal verändert. Dann habe ich gedacht, so bei mir, ja, wenn Sie das umsetzen würden, hätte er es vielleicht auch ganz anders den Zugang. Das heißt, ich höre gar nicht, was hat Gott mir zu sagen, sondern ich höre, was hat Gott dem anderen zu sagen, dem ich gerne was sagen würde, aber der hört nicht auf mich und dann sagen wir, Gott hat gesagt, du sollst jetzt gerade sitzen und ordentlich essen. Menschen, die Jesus auf Abstand halten, Zachäus sucht den Tribünenplatz, nur nicht persönlich rankommen, weit weg. Wie sieht's bei uns aus? Wie sieht's bei Ihnen aus in diesem Kontakt? Jesus Christus für mich wichtig? Jesus Christus für mich eine Sehenswürdigkeit? Jesus Christus für mich eine Person, die zu meinem Allgemeinwissen dazugehört? Oder Jesus Christus ein persönlicher Bezug? Zachäus erlebt dann was. Das wollte der gar nicht. Aber fand's nicht schlecht. Da kommt Jesus auf ihn zu. Und sagt, du da oben, hey Zachäus, komm herunter. Komm von deinem Maulbeerbaum runter. Ich will Kontakt zu dir haben. Und das habe ich früher immer gelesen, so als, ach, der Zachäus auf dem Maulbeerbaum. Das hatte mit mir nichts zu tun. Und dann habe ich überlegt, so in der Vorbereitung habe ich den Text, ich weiß nicht wie oft gelesen, aber relativ oft, und habe überlegt, wenn ich jetzt mit dabei wäre, wie würde das auf mich wirken? Und dann ist mir bewusst geworden, dieses Zachäus, komm herunter von deinem Maulbeerbaum, das gilt gar nicht nur dem Zachäus, das gilt auch mir. Denn was ist Zachäus? Zachäus ist auf dem Baum, Jesus ist auf dem Weg. Und was sagt Jesus? Du bist auf deiner eigenen Ebene unterwegs, komm zu mir auf meine Ebene, dann können wir zusammen Schritte gehen, dann können wir was zusammen erleben. Und was Jesus hier von Zachäus erwartet, ist nicht, hey Zachäus, sprich mit mir, wink mir von deinem Baum runter, sondern komm auf meine Ebene, dann können wir gemeinsam Schritte gehen. Und ich habe für mich überlegt, wie oft gehe ich auf eine andere Ebene, auf der Jesus gar nicht ist. Natürlich bin ich als Christ in Beziehung zu Gott und mir ist das bewusst. Aber wie oft entferne ich mich unbewusst und kletter nochmal auf meinen Maulbeerbaum hoch und sage, das Problem ist jetzt so problematisch, dass ich da ganz alleine mit diesem Problem sein möchte. Das können Ängste sein, die da sind. Und wie oft ist, wenn so Ängste reinkommen, wenn Sorgen reinkommen in mein Hirn, die kommen ja sehr, sehr gerne und ich muss mich gar nicht großartig drum kümmern. Und dann bin ich da mit meiner Angst, mit meinen Sorgen, mit meinen nicht so ganz schönen Gedanken und fange an, mich zu drehen, wie kann ich das lösen? Wie kann ich das lösen? Und dann steht Jesus unten und sagt, Andreas, komm mal runter. Hey, wir zwei, wir wollen gemeinsam einen Schritt gehen. Aber dazu musst du runterkommen. Verlass deine Ebene. Denk nicht, du kannst das alleine machen. Erlebe, wie es ist, dich auf mich einzulassen. Es können andere Dinge sein, die uns auf andere Ebenen ziehen, die uns in unseren ganz eigenen Maulbeerbaum ziehen. Das kann eine berufliche Herausforderung sein, im positiven Sinne, aber auch im negativen Sinne. Es kann Familie sein, es können Sorgen, Probleme sein, wie ich gesagt habe. Es kann der Glaube sein an die Richtigkeit des eigenen Denkens. Ich habe immer recht und Jesus auch, wenn er das Gleiche denkt wie ich. Es kann die Bequemlichkeit sein, ich habe das immer schon so gemacht und ich bleibe jetzt hier oben sitzen. Aber wer im Leben vorankommen will, für den ist es nicht gut, wenn er auf seinem Maulbeerbaum bleibt. Dazu müsste die ganze Welt aus Maulbeerbäumen bestehen und ich müsste ein Affe sein. Bin ich nicht. Und deshalb wird Zachäus aufgefordert, komm herunter, geh auf den Weg und dann können wir Schritte auch gehen. Um im Leben weiterzukommen, ist das Festhalten an Sorgen, Problemen, Bequemlichkeit keine Option. Zachäus kommt runter und da ist mir die Bibel viel zu kurz. Ich hätte gerne eine Bibel, die auch 100-mal so dick wäre, wie sie ist. Könnte man nicht so gut lesen. Aber dann könnten wir schauen, was hat denn Zachäus gedacht? Was hat er gefühlt in dem Moment? Was hat er gesagt? Hat er oben gesessen, hat erstmal laut geschrien, wow, dieser Jesus, was haben die Jünger miteinander gesprochen? Was hat Zachäus gedacht, bezogen aufs Essen? Ob zu Hause genug aufgeräumt ist? Ob seine Mitarbeiter dort gut gewirkt hatten in der Zeit, als er weg war? Man könnte noch so viel dazu erzählen. Das Einzige, was uns berichtet wird, ist, dass er total begeistert war. Der nur einen kleinen Ausflug geplant hatte, der in Ruhe mal schauen wollte, kletterte so schnell er konnte vom Baum herunter. In Vers 6, und da heißt es auch, und er geleitete Jesus voller Aufregung und Freude ins Haus. Das ist so ein Wow-Moment für Zachäus. Er lebt in der Beziehung zu Jesus, das ist nichts Theoretisches, das ist was Persönliches und das spricht auch meine Emotionen an. Das heißt nicht, dass ich als Christ auf einem Bein durch die Welt hüpfe und immer vor mich hin lächle und sage, das Leben ist so schön. Das nicht, aber es bedeutet, dort, wo ich in Beziehung bin, macht es auch was mit meinen Emotionen. Und es kann mich bereichern, es kann mich voranbringen, es kann mich beflügeln. Mir ging es neulich so, ich hatte eine Veranstaltung zu planen und ich brauchte dringend einen bestimmten Professor als Referenten. Und ich hatte hingemeldet und der hat sich nicht gemeldet. Und ich dachte, oh, ich muss jetzt Ergebnis abliefern für Prospekte und so weiter. Dann habe ich gebetet, ein bisschen verklausuliert. Herr, wenn es irgendwie ginge, wäre es schön, wenn. Ich habe gar nicht so direkt gebetet, Herr, ich rufe den gleich an, bitte lass den drangehen. Und dann habe ich angerufen und ich habe gedacht, um die Uhrzeit ist er bestimmt nicht in seinem Büro. Es klingelt zweimal, er meldet sich mit seinem Namen und ich denke, wow. Und dann sage ich, ja, ich hatte ihm eine Mail geschrieben, so, oh, es tut mir so leid, habe sie noch nicht beantwortet, ich komme. Und ich, ja, das war für mich ein Moment, wo ich gemerkt habe und gespürt habe, Jesus ist dabei. Und das hat mich beflügelt. Es gibt andere Momente, die sind schwerer. Aber auch da kann ich erleben, wo Jesus mit dabei ist, dass mir das in der Schwere der Situation eine, das Wort bitte nicht falsch verstehen, eine gewisse Leichtigkeit auch gibt. Und ich weiß, ich bin nicht alleine. Da ist jemand, der mit mir geht, mitträgt und der einen Blick auf meine Problematik hat, die so ganz anders ist als das, was ich an Blick habe. Zachäus entdeckt den Wert der Beziehung zu Jesus und es verändert sich etwas. In Vers 8 sagt er, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Oh, da habe ich mir früher immer Gedanken gemacht, der arme Zachäus insolvent, nur weil er Christ geworden ist. Und habe ich gesagt, was soll ich jetzt machen? Da habe ich gesagt, jetzt muss ich mein Taschengeld mit allen teilen. In der Hoffnung, dass ich da niemanden irgendwo übers Ohr gehauen habe, dann muss ich ja vierfach drauf geben. Es wäre schlecht, wenn wir daraus eine Regel ableiten. Mensch, du entdeckst die Beziehung zu Jesus, gib dein Geld weg. Diese Regel besteht nicht. Jesus sagt auch nicht, Zachäus, komm runter, ich will deine Kohle. Die verteilen wir gleich mal an alle, gibt ein tolles Ereignis und so weiter, freuen sich die Menschen, du wirst dich auch irgendwann wieder freuen. Das macht er nicht. Sondern das, was Jesus macht, ist, dass er sagt, Zachäus, komm zu mir. Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Öffne dein Haus für mich. Und das wiederum hat einen ganz eigenen Wert für Zachäus. Und das demonstriert er in dem, was er da sagt. Nämlich, dass er sagt, weißt du, Jesus, diese Beziehung zu dir ist so viel mehr wert als das, was mir bisher immer viel wert war. Und weil ich das spüre, kann ich auch von meinem Geld jetzt, ich kann loslassen, ich kann geben. Mein Bruder hat mir von einem anderen Pastor erzählt, der einen interessanten Tauffall hatte. Und zwar war dort jemand zum Glauben gekommen, der vorher Hisbollah-Kämpfer war. Und er hat gesagt, ja, ich möchte mich taufen lassen. Und dann hat der Pastor gesagt, ja, ist okay. Dann hat er gesagt, ja, aber ich möchte mich nicht in der Kirche taufen lassen, wir gehen irgendwo draußen hin. Das soll man sehen. Wenn ich getauft werde, das muss richtig öffentlich sein. Und wenn ich mich taufen lasse, dann will ich mit meinem alten Leben dort sein. Denn die Taufe symbolisiert ja, da kommt der alte Mensch, er taucht unter, er stirbt quasi und der neue, gereinigte, gerettete Mensch durch Jesus, der taucht wieder auf. Und er hat gesagt, ich möchte in meiner Hisbollah-Uniform getauft werden. Und der Pastor hat zu ihm gesagt, du, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Weißt du, das ist gefährlich. Wenn die Falschen das mitbekommen, wenn die Falschen dich sehen, dann kann das sehr ungemütlich werden für dich und ich kann nicht für dein Leben garantieren. Und dann hat der andere gesagt, weißt du, ich habe mein Leben gekämpft und ich weiß, wie viel Gott mir wert ist, wie viel mir diese Beziehung zu diesem lebendigen, nahbaren Gott wert ist, dass ich auch bereit bin, dafür zu sterben. Das ist ein Extrembeispiel. Zachäus ist ein Extrembeispiel. Der Hisbollah-Kämpfer ist ein Extrembeispiel. Aber für uns ist diese Herausforderung zu schauen, was ist mir die Beziehung zu Jesus wert? Nicht, dass ich nach Hause gehe und dann Strichliste mache und eine Tabelle anlege und so viel ist mir wert oder nicht, sondern zu überlegen, was ist mir die Beziehung zu Jesus wert? Was bin ich bereit loszulassen? Und dafür gibt's keine Standardregeln und wie auch immer, sondern das ist etwas, was ich für mich entdecken kann. Diese Beziehung zu Jesus. Jesus ruft Paulus, wenn wir uns die Schriften anschauen, Paulus ruft immer wieder und weist darauf hin, wie wichtig die Beziehung ist. Es kann sein, dass du in deinem Leben an Punkten knapperst. Es kann sein, dass sie irgendwo Schwierigkeiten haben und sagen, ich will mich verändern, aber ich schaff's nicht. Dann ist die Botschaft Jesu, komm zu mir. Geh in die Beziehung, konzentriere dich auf die Beziehung, nicht auf das, was schiefläuft in deinem Leben, sondern konzentriere dich auf die Beziehung zu mir und ich werde dich unterstützen, ich werde dir helfen. Das Leben mit Jesus verändert, am Anfang aber steht die Begegnung mit Jesus und kein Veränderungsauftrag. Zachäus soll nicht verändern, sondern er soll kommen, er soll Zeit haben und Gemeinschaft teilen. Und da sind Menschen dabei, die tun sich damit schwer. Von denen wird auch berichtet. Die sagen, ja, der Zachäus, also dieser Jesus, der Jesus ist doch eigentlich irgendwie in Ordnung, aber warum hat der Kontakt zu jemandem, der Leute übers Ohr haut und der dann Tätigkeiten nachkommt, die eigentlich in unserer Gesellschaft nicht so angesehen ist? Und die denken sehr negativ und reden sehr negativ. Und die Frage ist, wo es auch bei mir vorkommt, dass ich andere bewerte, nach ihrem Aussehen, nach ihrem Erscheinungsbild, nach ihrem Image, und dann abwerte. Im Matthäus-Evangelium heißt es, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Wir haben gar keine Richtkompetenz. Wir haben von der Bibel gar keinen Auftrag, Daumen hoch und Daumen runter gegenüber dem anderen zu machen, sagen, schau mal, wer bist du denn schon? Oder oh, wow, was ist das für ein Mensch? Wir dürfen dich nach vorne bringen, kriegst einen besonderen Sessel von uns. In Lukas 9, Vers 10 sagt Jesus dann, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und das ist das Wichtige. Unsere Botschaft ist nicht zu richten, sondern ist es, Menschen weiter zu sagen von unserer Beziehung zu Jesus und dies zu bezeugen. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, das aus Hamburg, das sicherlich vielen noch bekannt ist, Rocky, der Mann mit der Maske. Heutzutage gehört es zum Gesellschaftsbild dazu, nicht nur für Fußballer, wenn man ziemlich tätowiert ist. Rocky, die Geschichte ist schon einige Jahrzehnte mittlerweile her, ne? In Hamburg, der war von Kopf bis Fuß tätowiert. Das war damals nicht so angesehen. Der hatte so einen Irokesenschnitt, war auch schon Ende 50. Voller Ringe, voller Ohrringe. Und dann ist dieser Mann, den man aus christlicher Perspektive wahrscheinlich nicht als ersten angesprochen hätte, der ist angesprochen worden und er ist Christ geworden. Hat entdeckt, wow, dieser Jesus ruft mich. Rocky, komm runter von der Maulbeerbaum. Und er ist Christ geworden. Und dann kam der in eine Gemeinde in Hamburg, eine Baptistengemeinde. Und das war herausfordernd. Man muss sich das mal vorstellen. Da kommt ein älterer, komplett zutätowierter Mensch mit passenden Klamotten Und er setzt sich auf einen freien Stuhl. Der hat gar nicht gefragt, ob er da rein darf. Der musste auch nicht fragen. Und die Gemeinde konnte mit ihm entdecken, wie befreiend und wie wunderbar es ist, dass Jesus nicht Menschen ruft, die etwas Besonderes geleistet haben, sondern dass Jesus Menschen ruft, und zwar persönlich, jeden Einzelnen. Und dass es eine Freude ist, zu hören und mitzuerleben, wenn Menschen bereit sind, sich darauf einzulassen. Ich möchte das Gesagte nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben also den Einstieg mit Zachäus, mit dem Maulbeerbaum. Und die Frage ist, wie sieht denn unser Kontakt zu Jesus aus? Wie viel Abstand wollen wir denn zu diesem Gott haben? Wollen wir diesen unpersönlichen Abstand halten? Oder lassen wir uns rufen? Wo gehen wir immer wieder, auch dann, wenn wir als Christen unterwegs sind, sagen wir zu Jesus, Jesus, geh du schon mal voran, ich gehe nochmal schnell auf meinen Maulbeerbaum und ich versuche jetzt mal ein Problem für mich alleine zu lösen. Wie oft sind wir bereit, wieder auf die Ebene Jesu einzukehren und uns auf ihn einzulassen? Ja, ich denke, da sind Dinge, über die man nachdenken kann, nicht nur Sie, auch ich. Und ich habe die Predigt schon ein bisschen länger und ich erinnere mich immer wieder dran, Andreas, dein Maulbeerbaum. Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir Erfahrungen sammeln in der Begegnung mit Jesus und dass es uns gelingt, dort, wo wir abbiegen, immer wieder schneller von unserem Maulbeerbaum runterzuklettern und zu sagen, Jesus, mit dir will ich unterwegs sein. Amen.